So wie der Mond von Einschlagskratern übersät ist, wenn man ihn im Fernrohr beobachtet, so ist unsere Welt von Leid erfüllt. Ein Blick in die Schlagzeilen genügt, um das bestätigen zu können. Krieg, Terrorismus, Epidemien, Umweltkatastrophen, Krisen, Verbrechen, Todesfälle. Die Mehrheit der Schlagzeilen, die wir hören und sehen, sind Leidensschlagzeilen. Doch Leid findet sich ja nicht nur in der großen Welt da draußen, Leid findet sich auch bei uns selbst. Wir sind mit Leid vertraut. Wir leiden an Krankheit, die uns Lebensqualität nimmt. Und wir leiden an Konflikten, die uns Lebensfreude nehmen. Auch an Zukunftssorgen oder gar Ängsten, die uns Hoffnung nehmen. Und wir leiden immer wieder auch an Enttäuschungen, die uns den Mut nehmen. Das beständige Leben auf einer Blumenwiese unter einem wolkenlosen blauen Himmel, wo die Vögel zwitschern, wo die Bienen um uns summen, wo Schmetterlinge tanzen, wo die Sonne uns immer wärmt, so sorglos, schmerzlos, schwerelos. Dieses Leben gibt es nicht. Oder falls du meinst, es doch zu leben, komm bitte zu mir, ich würde gerne Zeit mit dir verbringen. Das Leid trifft uns alle. Wenn du in die Vergangenheit deines Lebens blickst, dann siehst du Leid. Und wenn du in die Zukunft blickst, hast du mit Leid zu rechnen. Es ist nicht so, dass alles Leid wäre, weit weg davon, aber manches, manchmal vieles, trifft uns mit Leid. Und mit dem Leid kommen die Fragen. Fragen, die manche quälen, Fragen, die Antworten verlangen. Zum Beispiel diese hier. Hat mein Leiden einen Sinn? Hat mein Leiden einen Sinn? Das habe ich noch lauter schon gehört. Das ist eine tiefe Frage, die uns bewegt, wenn wir leiden. Ist mein Leiden sinnlos? Oder ist es vielleicht doch sinnerfüllt? Hier sind 5 Antworten auf diese Frage, die Menschen gegeben haben. Auf die Frage, hat mein Leiden einen Sinn? Die erste Antwort stammt von Jacques Monod, einem französischen Molekularbiologen. Er sagt, der Mensch weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Er sieht ein Universum, das unserem Leid gegenüber gleichgültig ist. Wenn der Mensch nichts weiter ist als die Summe seiner Gene, dann ist sein Leid und auch sein Glück sinnlos. Und alles andere natürlich auch, außer die Reproduktion der Gene. In dieselbe Kerbe schlägt die zweite Antwort von Richard Dawkins, emeritierter Professor an der Universität Oxford, wenn er sagt, in einem Universum mit blinden physikalischen Kräften und genetischer Verdoppelung werden manche Menschen verletzt. Das ist Leid. Andere haben Glück. Das Gegenteil von Leid. Und man wird darin weder Sinn noch Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. In einem gleichgültigen Universum sind Leiden und Glück sinnlos und bedeutungslos. Und es verwundert nicht, dass die Bücher und Schriften dieser Herren auf Krebsstationen kaum zu sehen sind. Es tröstet uns nicht. Aber es ist eine Antwort, die gegeben wird. Ein anderer Oxforder Professor, Clive Staples Lewis, bietet eine andere Perspektive zu Leid, wenn er sagt, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Das heißt, Lewis sieht kein gleichgültiges Universum, sondern er sieht einen Gott, der durch Leid in das Leben von Menschen hineinspricht. Genau mit der Absicht, gehört zu werden, weil die Menschen manchmal schwerhörig sind. Und darauf baut eine andere englische Stimme auf, Dorothy Sayers, eine englische Schriftstellerin, sagt Folgendes zu Leid, obwohl Leid hier nicht mit Worten erwähnt wird, aber es kommt im Kontext ganz klar vor, es geht um Leid. Die Idee, dass das Christentum eine jenseitige, unwirkliche, idealistische Religion sei, die besagt, dass wir glücklich sein werden, wenn wir gut sind, halte ich für ausgesprochen schrecklich. Ganz im Gegensatz. Der christliche Glaube ist kompromisslos realistisch, indem er darauf besteht, dass es ewige Realitäten gibt, neben denen irdisches Glück wie Müll aussieht. Zuerst sagt sie, wenn wir gut sind, dann wird das nicht bedeuten, dass wir glücklich sein werden. Auch Christen erleben Leid. Christen bleiben von Leid nicht verschont. Es ist uns nie versprochen worden, dass wir von Leid verschont werden. Und dann sagt sie, es gibt etwas Größeres als irdisches Glück, und zwar eine ewige Realität. Und die Frage ist, könnte das mit Leid in Zusammenhang stehen? Woher nimmt sie diesen Zusammenhang? Und zu diesem Zusammenhang spricht Paulus, der Apostel, in seinem Brief an die Korinther, wenn er sagt, die letzte und fünfte Antwort, die Nöte, die Leiden, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last, gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas von unvergleichlich größerem Gewicht, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Kleines Leid im Hier, obwohl wir es nicht oft klein erleben, bringt große Freude in der Ewigkeit. Und Paulus macht hier einen direkten Zusammenhang. Ohne kleines Leid keine große Freude. Hat unser Leiden einen Sinn? Manche sagen, nein. Dein Leiden hat keinen Sinn. Nichts in diesem Universum hat Sinn. Andere sagen, ja. Und Gott verwandelt dein Leiden hier in ewige Freude dort. Wie beantwortest denn du diese Frage für dich, wenn du leidest? Nicht, wenn du theoretisch über Leid in der Zukunft nachdenkst, sondern wenn du jetzt leidest. Ist dein Leid sinnlos oder siehst du einen Sinn in deinem Leid? Diese Zitate regen uns zum Nachdenken an, aber Geschichten gehen zum Herz. Und deswegen wenden wir uns jetzt der Geschichte von Ruth zu. Im November werden wir uns an 4 Sonntagen mit den 4 Kapiteln des Buches Ruth beschäftigen. Das Buch Ruth ist nämlich nebst anderen Themen oder Inhalten auch eine Studie über den Sinn von Leid. Es ist nach einer Moabiterin benannt, die im frühen 11. Jahrhundert als kinderlose Witwe nach Bethlehem zurückkehrt, die dort heiratet und einen Sohn zur Welt bringt. Und dieser Sohn, er heißt Obed, ist der Großvater des großen Königs David. Und er ist der Vorfahre des noch größeren Königs, Jesus Christus. Ruth ist ein kurzes Buch. In meiner Bibel sind es 5 Seiten. Man kann es problemlos in 15 Minuten lesen. Das heißt, wenn du aus dieser Predigtreihe mehr herausholen willst, wenn du tiefer eintauchen willst in dieses kleine Büchlein, dann gebe ich dir diese einfache Empfehlung. Lies das Buch Ruth. Lies es einmal in der Woche als Vorbereitung. Oder lies es auf dem Weg in die Arbeit oder in die Schule. Oder lies es, bevor du schlafen gehst. Ich habe dieses kurze Buch viele Male gelesen in den letzten Wochen und es ist eine großartige Geschichte. Sie ist wunderbar erzählt. Ich würde gern so vieles sagen. Ich bräuchte heute eine Stunde Zeit, aber ich gebe sie mir nicht. Dieses Buch ist bewegend, es ist wertvoll und es ist relevant in unsere Zeit und über unsere Zeit hinaus. Gehen wir ins Buch selbst hinein. Das erste Kapitel lässt sich in 3 Abschnitte einteilen. Und das sind geografische Bewegungen, die wir hier sehen. In Vers 1 bis 5 zieht die Familie von Naomi von Bethlehem nach Moab. In den Versen 6 bis 18 zieht Naomi mit Ruth und Orpa, ihren Schwiegertöchtern, wieder nach Bethlehem zurück. Und in den Versen 19 bis 22 wird ihre Ankunft in Bethlehem beschrieben. Also ein Hin und Her. Die Geschichte beginnt in Bethlehem. Und Bethlehem bedeutet Brothaus. Aber ironischerweise gibt es kein Brot in Bethlehem. Es herrscht eine Hungersnot. Und Hungersnöte waren in den Tagen der Richter nicht selten. Sie waren häufig. Woran lag das? In diesen 300 plus Jahren, beginnend mit dem Tod von Josua nach der Einnahme des Landes und endend mit der Krönung von Saul zum König, gab es immer wieder Hungersnöte. Gottes Volk hat immer wieder einen Zyklus durchlaufen und der hat so ausgesehen. Sie wandten sich von Gott ab, er strafte sie mit Ernteausfall und Feinden, die über sie kamen. Sie schrien zu Gott um Hilfe, er sandte ihnen einen Richter, der sie rettete und früher oder später wandten sie sich wieder von ihm ab und der ganze Kreislauf begann von neuem. Es war eine dunkle Zeit, eine böse Zeit. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das heißt, diese Hungersnot ist mehr als nur eine natürliche Folge natürlicher Ursachen. Sie ist eine Reaktion Gottes darauf, dass sich sein Volk von ihm abgewandt hat. Gott ist verantwortlich für diese Hungersnot. Und nun wäre es eigentlich an der Zeit für das Volk, zu Gott umzukehren, sich ihm zuzuwenden. Aber Elimelech nimmt eine andere Route. Er zieht es vor, Bethlehem den Rücken zu kehren und nach Moab zu ziehen. Moab, das ist nicht so wie Südtirol für uns. Moab war kein neutraler Boden. Es gab nicht eine positive Sache in den Gedanken der Israeliten über Moab. Woran liegt es? Moab klingt an das hebräische Mi'ab an. Und Mi'ab bedeutet vom Vater. Der Stammvater der Moabiter war Lot. Und nachdem Sodom und Gomorra zerstört wurde, berauschten die zwei Töchter von Lot ihren Vater und zeugten dann Kinder mit ihm, zwei Söhne, den Moab und den Ammon. Und von diesem wenig ruhmreichen Beginn ging es nicht bergauf, sondern nur bergab. Der Rest der Geschichte Moabs ist nicht besser. Sie waren immer gottlos, sie waren stets moralisch verwerflich, fern von Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Und trotzdem zieht Elimelech nach Moab. Das waren übrigens nur 50 Kilometer, also das war keine Weltreise. Wieso tut er das? Weil es dort Brot gibt. Die Felder sind reif zur Ernte. Es sieht alles so gut aus. Gute Aussichten. Aber für Elimelech geht es furchtbar schief. Die Rechnung geht für ihn nicht auf. Er stirbt in der Fremde. Und die Naomi steht zum ersten Mal mit geröteten Augen an einem Grab. Und sicher leidet sie unter dem Tod ihres Mannes. Wir wissen auch nicht, ob sie involviert war in diese Entscheidung, nach Moab zu ziehen. Vielleicht hat ihr Mann die alleine getroffen. Das wissen wir nicht. Aber jetzt trifft das Leid sie zum ersten Mal so richtig hart. Aber es bleiben ihr noch ihre zwei Söhne. Die Söhne nehmen sich moabitische Frauen. Gut, man nimmt sich Frauen, die sind alt genug, Erwachsene, aber sie nehmen sich moabitische Frauen. Und während die Entscheidung des Vaters, nach Moab zu ziehen, noch fragwürdig sein kann, da wollen wir ihn nicht nur verurteilen, ist die Entscheidung der Söhne, moabitische Frauen zu heiraten, ganz klar ein Ungehorsam gegen Gott. Gott hat es den Israeliten nicht erlaubt, Mischehen einzugehen, Frauen oder Männer zu heiraten, die andere Götter anbeteten. Aber das juckt Machlon und Kilion nicht. Sie heiraten die Orpa und die Ruth, zwei Moabiterinnen. Und wieder erfahren wir nicht, wie Naomi darüber dachte. Hat sie gelitten unter dieser Entscheidung ihrer Söhne? War sie traurig über ihren Ungehorsam? Hat sie sich gefreut, dass sie heiraten? Wir wissen es nicht. Aber was auf die Hochzeiten folgt, beziehungsweise was nicht folgt, das war sicher ein Leidensgrund für sie. Was nämlich nicht folgt, sind Kinder, Nachwuchs, ein Enkel in Naomis Schoß. 10 Jahre lang hält die Kinderlosigkeit beider Paare an. Und dann sterben beide Söhne. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. aber wir wollen es versuchen. Naomi geht zum zweiten Grab, ihr erster Sohn ist gestorben. Und stechender Schmerz muss sie erfüllt haben. Es bleibt ihr nicht mehr viel. Und dann wenige Tage oder Wochen später steht sie an ihrem dritten Grab. Sie hat alles verloren. Ihre Heimat, ihren Mann, beide Söhne und mit den Söhnen die Zukunft. Denn als Witwe im Ausland und auch im Inland ist sie extrem armutsgefährdet. Der Schmerz, die Trauer, das Leid, das in ihr präsent sein muss, können wir uns nicht vorstellen. Hat mein Leiden einen Sinn? Sicher hat sie sich diese Frage gestellt. Wozu das alles? Und es scheint so, wenn ich es geschrieben hätte, als ob die Geschichte hier enden müsste. Die Geschichte ist hier vorbei. Die Geschichte für Naomi ist vorbei. Sie hat keine Zukunft mehr. Sie ist an einem Tiefpunkt angelegt, von dem scheinbar kein Weg mehr hinaufführt. Vers 6. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Warum? Denn sie hatte gehört, im Gebiet von Moab, dass der Herr sein Volk heimgesucht hatte, um ihnen Brot zu geben. In einem fernen Land hört sie eine gute Nachricht. Gott ist umgekehrt zu seinem Volk, er gibt ihnen Brot. Und das bedeutet, dass die Menschen zu Gott umgekehrt sind. Und nun kehrt auch Naomi um. Die Güte Gottes, es gibt Brot in Bethlehem, leitet sie zur Umkehr. Und sie macht sich auf den Weg und geht. Und ihre Schwiegertöchter gehen mit ihr. Auf halbem Weg, vielleicht an der Grenze zwischen Moab und Israel, bleibt Naomi stehen und sie wendet sich an die Schwiegertöchter. Vers 8, sie sagt, geht, kehrt um, jeder in das Haus ihrer Mutter. Und dann segnet sie sie. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und dann küsst sie sie. Manche Kommentatoren meinen, dass die Naomi hier ihre Schwiegertöchter loswerden will. Denn wenn sie mit zwei Moabiterinnen zurückkehrt, zwei so verhassten Ausländerinnen, dann ist es nicht gut für sie. Aber ich kann das hier nicht lesen. Ich sehe im Text vielmehr zwei andere Gründe. Wir sehen erstens eine Frau, die realistischerweise erkennt, dass sie diesen Schwiegertöchtern nichts mehr bieten kann. Keine Zukunft. Und sie denkt nach und es ist viel wahrscheinlicher, dass die Orpa und die Ruth Männer in Moab finden, als dass sie Männer in Bethlehem finden. Und sie sagt es ja auch später. Sie sagt in Vers 13, Entschuldigung, vorher noch Vers 12, habe ich etwa noch Söhne für euch? Und dann macht sie dieses Gedankengebäude, das ein bisschen kurios ist. Wenn ich heute noch Söhne gebären könnte, müsstet ihr, weiß ich nicht, 20 Jahre warten. Wollt ihr so lange warten, meine Töchter? Nein, kehrt um. Ich habe keine Söhne für euch. Das heißt, sie ist ganz realistisch und sie wünscht ihren Schwiegertöchtern das Beste. Sie segnet sie ja. Und dann gibt es vielleicht einen zweiten Grund, wieso sie nicht will, dass sie mitkommen. Sie sagt in Vers 11, das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist auch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Sie sagt, Gott hat mir dieses Leid zugefügt. Kann ich noch Besseres erwarten, wenn ich jetzt zurückkehre? Wieso wollt ihr mit mir kommen, wenn Gott so gegen mich ist? Stellt euch nicht an meine Seite. Und rosige Aussichten sind es wirklich nicht. Und dann wird es sehr emotional. In Vers 14, da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Drei Frauen, da kann es schon mal emotional werden. Abschiedsschmerz, so viel Leid. Und dann ganz interessant, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Es wird nie etwas Negatives über die Orpa gesagt. Die Orpa und die Naomi hatten ein gutes Verhältnis. Aber Orpa wendet sich nach Hause. Der Kuss ist ein Abschiedskuss. Und was die Ruth hier macht, ist bewegend und erstaunlich. Sie sagt in Vers 15, die Naomi, siehe, Ruth, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Wieso redet die Naomi hier von Gott? Wieso sagt sie nicht einfach, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk zurückgekehrt? Na, sie sagt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Und ich glaube, die Antwort ist naheliegend. Es war Naomi wichtig, Ruth darauf hinzuweisen, was für eine Entscheidung sie hier treffen wird. Dass sie nicht nur eine Entscheidung über das Volk trifft, sondern auch eine Entscheidung, welchem Gott sie anhängen will. Kehre um deiner Schwägerin nach. Und die Ruth sagt dann diese Worte, die unglaublich sind. Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Eine schönere Loyalität kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es erinnert mich an Hochzeiten und dich wahrscheinlich auch. Aber hier heiratet niemand. Aber eine Tochter verspricht ihrer Schwiegermutter Treue bis in den Tod. Ruth bindet sich an Naomi. Und sie wählt nicht nur die Naomi, sondern sie wählt Naomis Volk und Naomis Gott. Woher kennt die Ruth eigentlich Naomis Gott? Da ging es ja nicht nur um einen nebulösen moabitischen Gott oder Götter und einen nebulösen jüdischen Gott. Da ging es um den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott, der das Volk aus Ägypten befreit hat. Und ich glaube, die Naomi muss der Ruth erzählt haben. 10 Jahre haben sie unter dem gleichen Dach gewohnt. 10 Jahre lebten sie miteinander. Und die Ruth hat die Naomi gesehen. Und sie hat sie auch in ihrem Leid gesehen. Und sie entscheidet sich für ein Leben mit Naomis Gott. Vielleicht ist es dir im Deutschen aufgefallen, wenn du ein ganz großer Analytiker bist. Es gibt ein Wort, das in diesem Kapitel viel, viel, viel öfter vorkommt als alle anderen im Deutschen. Und das ist das Wort umkehren. Das kommt fast überall vor. Und im Hebräischen ist es das Wort Schub. Und das bedeutet ein geografisches Umkehren und das machen sie ständig, oder? Von Bethlehem nach Moab, von Moab nach Bethlehem. Die 3 Frauen kehren um, die Orpa kehrt um, die Ruth kehrt um, ständig kehren sie um geografisch. Und es spricht über ein geistliches Umkehren. Und ich glaube, diese Umkehr zu Gott hin betrifft hier die Ruth und die Naomi. Sie kommen an in Bethlehem, wir kommen zum Ende des Textes und hier ist nun die Schlüsselstelle. Wir müssen nämlich noch eine große Entscheidung treffen. Bleibt noch kurz bei mir, die große Entscheidung steht aus und die große Entscheidung ist, wer ist Naomi? Das ist nämlich überhaupt nicht klar bis jetzt, wer die Naomi ist. In Vers 20 sagen die Frauen in Bethlehem, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, nennt mich nicht die Angenehme, nennt mich die Betrübte, die Bitteres erlebt hat. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen, Mann, Söhne, mit Hoffnung. Und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat. Wie sollen wir diese Worte Naomis verstehen? Was sagen sie uns über Naomi? Wer ist die Naomi eigentlich? Und wenn du ein Buch über Ruth oder einen Kommentar über Ruth in die Hand nimmst, dann findest du 2 Meinungen. Es gibt eine Mehrheitsmeinung, 70-80%, und die sagen, Naomi ist eine verbitterte Frau, von ihrem Leid verbittert, die in Gott ihren großen Widersacher sieht. Sie hadert mit Gott, weil sie denkt, dass er gegen sie ausgezogen ist. Und dann gibt es eine Minderheitssicht, 20-30%. Und die sagen, Naomi ist eine leidende Frau, die Bitteres erlebt hat, aber zu Gott umgekehrt ist und ihn als Handelnden hinter ihrem bitteren Leid erkennt. Und wie wir dieses Kapitel verstehen, hängt alles davon ab, wie wir Naomi verstehen. Und ich habe mich ins Minderheitsverständnis-Camp geworfen und möchte euch jetzt erklären, wieso. Kurz ein Satz, der das zusammenfasst. Naomi hat aus der Hand Gottes bitteres Leid empfangen. Weil sie jedoch umkehrt zu ihm, verbittert sie nicht. Das ist ein Unterschied, ob du bitteres Leid erfährst oder verbitterst, sondern vertraut sich seinem guten Willen an. Wieso sehe ich das so? 4 Gründe. Vers 8 und Vers 9, der Herr erweise euch Gnade, der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet. Sie segnet ihre Schwiegertöchter. Ich denke, dass verbitterte Menschen nicht segnen. Verbitterte Menschen haben keinen Segen zu geben, sondern Bitterkeit kommt von ihnen, weil sie verbittert sind. Zweitens, würde die Ruth mit ihr gehen wollen, wenn die Naomi eine verbitterte Frau wäre? Ich denke nicht. Niemand ist freiwillig mit verbitterten Menschen zusammen. Das ist höchst unattraktiv, unangenehm, schwer. Das stoßt ab. Verbitterte Menschen stoßen ab, sie ziehen nicht an. Und die Naomi ist für mich eindeutig anziehend. Sogar die Orpa liebt sie. Drittens, würde Ruth sich an Naomis Gott hängen, wenn Naomi eine verbitterte Frau wäre? Ich glaube nicht. Verbitterte Menschen sind keine guten Werbeträger für ihren Glauben. Wer möchte einen Gott folgen, dem verbitterte Menschen anhängen? Und viertens, ich glaube, dieses Schlüsselwort Schub, Umkehr gilt nicht nur für die Ruth, sondern auch für die Naomi. So wie beide Frauen geografisch umkehren, so erleben sie beide eine geistliche Umkehr. Der letzte Vers, Vers 22. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Das ist schön. Mögen wir alle Literaten sein, die Worte lieben. Das Kapitel beginnt mit einer Hungersnot. Und womit endet es? Mit einer Gerstenernte. Die Ernte steht an. Es endet hoffnungsvoll. Ein Silberstreifen zeigt sich am Horizont. Der Erzähler schreibt es nicht nur hin, weil er eine Zeitangabe machen will. Vielleicht haben die beiden Frauen doch eine Zukunft. Und jetzt möchte ich dich nicht fesseln. Du kannst nach Hause gehen und dieses Buch zu Ende lesen. Heute. Du musst nicht warten auf die nächsten Sonntage. Du kannst die Geschichte selbst weiterlesen. Und ich habe das getan und siehe da, die Botschaft des Buches Ruth ist weltverändernd. Denn sie besagt mit unerhörter Klarheit, dass Gott aus dem Leid all derer, die auf ihn vertrauen, immer, hört euch das an, immer etwas Gutes macht. Gott gibt ihrem Leiden Sinn. Wisst ihr, was das bedeutet? Im Leben von Gläubigen gibt es kein sinnloses Leiden. Noah litt. Und sein Leiden war nicht sinnlos. Abraham litt und sein Leiden war nicht sinnlos. Josef litt und sein Leiden war nicht sinnlos. Mose litt und sein Leiden war nicht sinnlos. Die Naomi litt und ihr Leiden war nicht sinnlos. Die Hanna litt und ihr Leiden war nicht sinnlos. Ich sage noch ein paar. Der David litt und sein Leiden war nicht sinnlos. Jeremia litt und sein Leiden war nicht sinnlos. Hosea litt und sein Leiden war nicht sinnlos. Maria, die Mutter von Jesus, litt und ihr Leiden war nicht sinnlos. Und Jesus litt und sein Leiden war nicht sinnlos? Bist du durch ihn, durch Jesus, umgekehrt zu Gott? Wenn du Schub, wenn du umgekehrt bist zu ihm, dann ist auch dein Leiden nicht sinnlos. All dein Leiden spielt in Gottes Plan eine Rolle. Und manches davon sehen wir schon jetzt. Und manches werden wir erst sehen, wenn wir bei ihm sind, weil er ein Meister ist und er malt ein Kunstwerk, in dem wir eine kleine Rolle haben. Da kommen jetzt zwei junge Damen aus Hongkong und China. Einige von euch kennen vielleicht die Denise links. Die Denise hat uns letzten Herbst besucht. Sie glaubt an Jesus. Sie ist eine Krebspatientin. 2009 wollte sie von Gott nichts wissen. Das war ihre erste Diagnose mit Krebs. Und sie war weit weg von ihm. Aber die Geschwister in ihrer Gemeinde haben sie so geliebt, sind ihr so nachgegangen, dass sie umgekehrt ist zurück zu Gott. Und sie hat Mandarin gelernt in dieser Zeit, Chinesisch. Und dann hat sie im Krankenhaus die Wen Ying kennengelernt, im Queen Mary Hospital in Hongkong. Und dann ist die Wen Ying zum Glauben an Gott gekommen und ihr Vater, ihre Mutter, ihre Schwester, ihr Cousin, ihr Mann, ihre Schwiegermutter und ihr Schwager. Das wünschen wir uns immer. Das geschieht nicht immer. Und die Wen Ying wurde nicht geheilt. Vor 2 Wochen am Sonntag ist sie gestorben. Und ihr Leiden war nicht sinnlos. Vielleicht tut Gott durch dein Leiden Gutes in deinem Leben. Aber ganz oft tut er auch Gutes im Leben anderer. Ich weiß, dass wir das nicht verstehen und dass es trotzdem furchtbar wehtut manchmal. Aber an einen Gott zu glauben, der aus all unserem Leiden Gutes macht, ist unglaublich. Das lässt uns Leid anders tragen. Ich ende mit einem Gedicht. Noch ein Engländer. William Cowper. Oben in Deutsch, unten in Englisch, weil es auf Englisch schöner ist. Der Originaltitel lautet God Moves in a Mysterious Way. Das Gedicht hat 6 Strophen, ich lese 3 davon vor. Verzagte Heilige, nur Mut. Die Wolke, die euch droht, ergießt bald Segen, euch zugut, und Trost herab von Gott. Trau Gottes Gnad, dein schwaches Herz macht doch zum Richter nicht. Sieh hinter düsterem Gewölk sein freundlich Angesicht. Was er will, das geschieht gewiss. Du wirst es bald schon sehen. Die Knospe mag wohl bitter sein. Die Frucht ist süß und schön. Vater im Himmel, wir wissen aber, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach deinem Vorsatz berufen sind. Du bist ein unglaublicher Gott, ein Gott, der jedes Leid in unserem Leben, das Selbstverschuldete und auch das Nicht-Selbstverschuldete, der jedes Leid nimmt und aus jedem Leid in unserem Leben noch etwas Gutes macht. Wir bitten dich, dass du uns den Glauben schenkst an dieses Wort, wenn wir leiden. Und dass, wenn wir zu dir schreien und zu dir rufen in unserem Leid, wir dich auch darum bitten, viel Gutes zu tun und treu zu sein deinem Wort gegenüber. Vater, ich bitte dich, dass du die, die noch nicht umgekehrt sind zu dir, ziehst, damit auch sie sagen können, aus allem Leid in meinem Leben macht Gott noch etwas Gutes. Und ich bitte dich für die, die jetzt gerade leiden, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die sie stärken und dass du sie selbst stärkst und dass sie einen Sinn in ihrem Leid sehen können, weil du ihnen einen kleinen Ausschnitt von dem zeigst, was du tust. Wir beten dich an, weil es keinen anderen Gott gibt wie dich. Wir danken dir, dass wir nicht in einem gleichgültigen, blinden Universum leben, sondern dass du ein Gott bist, der uns liebt und der etwas so Schönes aus unserem Leben macht, dass wir uns das heute noch nicht vorstellen können. Wir danken dir für dieses ewige Gewicht der Herrlichkeit, das du jetzt für uns bei dir aufsparst. Amen.